Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend.
Ich schwöre.
Ich schwöre.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Treu zu dienen.
So schallte es heute vor dem Reichstagsgebäude in Berlin, ein öffentliches Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr, das einige als Verherrlichung von Militarismus ansehen, andere als wichtige Würdigung für die Bundeswehr. Wir berichten gleich. Wir schauen außerdem nach Israel, wo es heute immer wieder Raketenalarm gab. Seit dem Morgen haben radikale Palästinenser Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel gefeuert. Islamischer Dschihad, so der Name der Terroristengruppe. Zuvor hatte Israel gezielt mit einer Rakete einen Anführer der Bewegung getötet. Droht nun eine neue Eskalation. Und wir berichten über die neue Fraktionsvorsitzende der Linken. Dietmar Bartsch bleibt im Amt. Auf Sarah Wagenknecht folgt Amira Mohammed Ali, eine bisher eher unbekannte Politikerin aus Norddeutschland. Im Hintergrund ab 7:20 Klima und Konflikt über den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Kriegen. Sie hören den Deutschlandfunk, 6:11 ist es jetzt. Mehr als 150 Raketen, so viele sollen laut israelischem Außenministerium heute vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden sein. Nur ein Teil davon konnte vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen werden. In Tel Aviv bin ich mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann verbunden. Herr Aßmann, welche Auswirkungen hatte der heutige Raketenbeschuss?
Er hat das öffentliche Leben, Frau Büsker, in weiten Teilen Israels lahmgelegt. Das kann man sagen. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Also, dass zum Beispiel die Schulen in Zentral-Tel Aviv wegen einem solchen Vorfall das letzte Mal geschlossen wurden, das ist 28 Jahre her. Ich persönlich habe in den Jahren, in denen ich hier als Korrespondent arbeite, ich war zum Beispiel auch hier während des Gazakrieges 2014, eine solche Totenstille in den Geschäftsvierteln der Stadt an einem Werktag nicht erlebt, muss ich sagen. Nachdem so circa gegen 8 Uhr israelischer Zeit, 7 Uhr in Deutschland, also bekannt gegeben wurde, die Schulen bleiben heute zu in Tel Aviv, im ganzen Zentrum des Landes, und die Betriebe sollen, wenn möglich, auch zu bleiben. Danach sind dann viele auch eben sofort zu Hause geblieben und haben sozusagen das Haus vorgezogen. Dort sind ja häufig auch, das ist bei neueren Gebäuden in Israel Vorschrift, Schutzräume. Mich selber hat es am Morgen erwischt, sozusagen. Ich war auf dem Weg ins Büro, das war so gegen 7 Uhr deutscher Zeit ungefähr. Auf einmal war Raketenalarm an einer sehr beliebten Kreuzung in Tel Aviv. Alle sind dann ausgestiegen, haben sich flach auf den Bauch, auf den Boden gelegt, die Hände im Nacken gefaltet. Es war zu beobachten, was man bei Israelis häufig sieht. Also natürlich Sorge, Besorgnis, sich in Sicherheit bringen, aber dabei dann eben auch wieder sehr große Gelassenheit. Also erstmal gleich das Handy rausnehmen und filmen, was da so passiert. In dem Fall waren dann eben Kondensstreifen israelischer Abfangraketen am Himmel zu sehen.
Bevor es diesen Raketenbeschuss gab, hatte Israel ja einen Anführer der Gruppe Islamischer Dschihad getötet. Was ist das für eine Gruppe und wie unterscheidet sie sich von der Hamas?
Nun, zum einen ist sie eine vornehmlich militärisch ausgerichtete Gruppe. Als Terrororganisation wird sie zum Beispiel in Israel eben auch eingeschätzt, ganz klar, und zwar ausschließlich, während die Hamas natürlich eben auch einen politischen Arm hat. Der Islamische Dschihad wird unterstützt vom Iran, hat direkte Verbindungen nach Teheran, ist auch, so wird es hier immer wieder eingeschätzt von Beobachtern, direkter Befehlsempfänger, ist im Gazastreifen die zweitstärkste militärische Kraft, hat dort die Möglichkeit, selbstständig militärisch zu agieren, hat das heute auch getan, hat bis zur Stunde nach israelischen Armeeangaben, die sind ganz frisch, rund 200 Raketen auf Israel geschossen.
Wie groß ist jetzt aus Ihrer Sicht die Gefahr einer weiteren Eskalation?
Man muss da immer vorsichtig sein. Ich persönlich habe den Eindruck, dass die Hamas im Gazastreifen sich aktuell an diesen Vergeltungsschlägen des Islamischen Dschihad nicht beteiligt. Die Bewegung hat ja gesagt, sie verurteilt den israelischen Angriff in der vergangenen Nacht, die gezielte Tötung eines Kommandeurs des Islamischen Dschihad in Gaza, die Tötung, bei der auch die Ehefrau dieses Kommandeurs ums Leben kam. Außerdem gab es einen weiteren mutmaßlich israelischen Angriff auf ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Dschihad in Damaskus. Der Mann selbst kam nicht ums Leben, möglicherweise, aber so wird es gemeldet, wahrscheinlich eben sein Sohn. Dafür jetzt die Vergeltung des Islamischen Dschihad, an der sich Hamas, das ist der Eindruck, bisher nicht beteiligt. Auch die israelische Armee fährt momentan, so ist es mein Eindruck, eine Strategie der begrenzten Vergeltung, greift also gezielt den Islamischen Dschihad an, aber es wirkt jetzt zur Stunde so, dass eben auch die Raketenangriffe leicht nachlassen. Es gibt aber immer wieder Alarme. Man kann vielleicht ganz vorsichtig von einer Ruhe sprechen und es sieht jetzt nicht so aus, als wenn das der Einstieg in einen langfristigen erneuten Schlagabtausch zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen wäre.
Information und Einschätzung von Tim Aßmann aus Israel. Vielen Dank. Oldenburg-Ammerland, das ist der Wahlkreis von Amira Mohammed Ali, Politikerin der Linken, bisher Sprecherin ihrer Fraktion für Verbraucher und Tierschutz. Seit heute hat sie eine neue Funktion. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken, folgt auf Sarah Wagenknecht. Auf einen Politstar der Linken folgt damit also eine eher unbekannte Politikerin. Johannes Kuhn berichtet aus Berlin.
Niemand aus den engsten Machtzirkeln hatte vorher eine Prognose gewagt. Und tatsächlich dauert es 2,5 Stunden und 2 Wahlgänge. Dann erst hat die Linksfraktion ein neues Gesicht an der Spitze.
Ja, guten Tag, Amira Mohammed Ali ist mein Name, ich stehe das erste Mal hier. Ich freue mich sehr darüber, dass ich zur Fraktionsvorsitzenden heute gewählt worden bin. Ich glaube, es ist jetzt gut, wenn wir als Fraktion nach vorne schauen, und das werden wir auch. Und wir werden jetzt mit vereinten Kräften die Herausforderungen annehmen, die jetzt vor uns liegen.
Das Ergebnis ist durchaus überraschend. Die 39-jährige Verbraucherschutzpolitikerin mit Wahlkreis Oldenburg sitzt erst seit dieser Legislaturperiode im Bundestag. Am Ende setzt sie sich trotzdem gegen die erfahrene Wohnpolitikerin Karin Ley durch mit 36-29 Stimmen. Die Abgeordnete Gesine Lötsch.
Es hat sich abgezeichnet in den letzten Tagen, dass es sehr, sehr eng werden würde, sehr kleine Unterschiede, und es brauchte auch 2 Wahlgänge. Und natürlich haben alle vorher gesagt, sie wollen zusammenführen, sie wollen einen. Und das muss jetzt natürlich eingelöst werden, und zwar von allen.
Mohammed Ali gehört dem Flügel von Sarah Wagenknecht an, die sich von der Fraktionsspitze zurückzieht. Das Bündnis des Wagenknecht-Lagers mit den Reformern um Dietmar Bartsch wird also fortgesetzt. Ihre Gegenkandidatin Ley wollte die frustrierte politische Mitte der Fraktion stärken, galt im Wagenknecht-Umfeld aber wegen ihrer früheren Nähe zu Parteichefin Katja Kipping als unwählbar. Intern signalisierte schließlich auch Bartsch Unterstützung für Mohammed Ali und brachte offenbar seinen Reformerflügel hinter sich. Die scheidende Wagenknecht zum Ergebnis.
Ach, wissen Sie, wenn man jetzt nach so einer Wahl in die Öffentlichkeit geht und jetzt danach bewertet, wer welchem Flügel angehört, jeder weiß, wo es Nähen gibt, aber es gibt Unabhängigkeit. Und deswegen finde ich, die gesamte Fraktion hat gewählt, die gesamte Fraktion hat jetzt ein demokratisches Ergebnis. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht in Schubladen denken.
Dass Bartsch die zweite Hälfte des Führungsduos bleibt, war erwartet worden. Ohne Gegenkandidaten kommt er am Ende auf 63% der Stimmen. Ein mageres Ergebnis. Der neue, alte Fraktionsvorsitzende zeigt sich dennoch positiv überrascht.
Na gut, das ist ein Ergebnis der Auseinandersetzungen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, wo ich ja klar nochmal sage, die müssen wir überwinden. Ich bin da eigentlich positiv überrascht, dass es dieser Teil ist, der die gesamte Richtung so nicht teilt. Aber genau um diese werde ich auch in der Zukunft werben, werden wir gemeinsam werben. Wir kriegen das gemeinsam hin oder eben nicht. Aber ich bin mit dem Wahlergebnis so ganz schön zufrieden, hätte ich gar nicht erwartet.
Doch lässt sich mit der alten Flügelarithmetik die zerstrittene Linksfraktion wieder einen? Sie stelle schon die Diagnose in Frage, so Mohammed Ali.
Wissen Sie, ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese tiefe Zerstrittenheit, die empfinde ich so nicht. Ich sehe, dass wir an vielen Stellen sehr gut zusammenarbeiten. Ich sehe, dass wir an vielen Stellen noch weiter aufeinander zugehen müssen. Und genau das habe ich vor zu tun. Ich möchte mit jeder und jedem reden. Ich möchte jede und jeder jeden einbinden. Und ich glaube, dass mir das gelingen wird.
Das Verliererlager um Karin Ley äußert sich direkt nach der Abstimmung nicht zum Ergebnis.
Neue Fraktionsvorsitzende für die Linken im Bundestag, Johannes Kuhn, berichtete aus Berlin. Mehr öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr, das hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt. Das Ziel ist vor allem, das Bild der Truppe in der Öffentlichkeit zu verbessern, die Relevanz der Bundeswehr deutlich zu machen. Heute legten 400 Rekrutinnen und Rekruten vor dem Bundestag ihr Gelöbnis ab, beobachtet von Klaus Remme.
Die Straßen rund um das Reichstagsgebäude wurden aus Sicherheitsgründen weiträumig abgeriegelt. Das Wetter spielte mit, der Ablauf der Zeremonie war penibel geplant.
Das militärische Zeremoniell beginnt in wenigen Augenblicken mit dem Einmarsch der Ehrenformation und erfolgt mit Preußens Gloria von Gottfried Piefke.
Rekrutinnen und Rekruten hatten Aufstellung genommen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer begründete ihre Initiative für öffentliche Gelöbnisfeiern in einer kurzen Ansprache.
Die Bundeswehr ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft und sie gehört dort auch hin.
Gelöbnisaufstellung! Tische!
Als Ehrengast und Hauptredner sprach Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Seit bald 75 Jahren leben wir in Frieden, so begann Schäuble und fragte dann, wann gab es das in Deutschland schon einmal zuvor? Wissen wir das zu schätzen? Er würdigte die Soldaten als Vorbild für die Gesellschaft. Sie alle sind freiwillig hier, sagte er zu den Soldaten. Sie haben sich entschieden, im Ernstfall zu kämpfen. Ja, die Bundeswehr sei streng dem Verteidigungsauftrag verpflichtet, aber
es gibt Situationen, in denen es nicht anders geht, in denen robuste, bewaffnete Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind, in denen Gewalt mit Gewalt beendet werden muss. Den Frieden zu wahren oder ihn zu schaffen, es ist nicht kostenlos. Es hat übrigens auch einen moralischen Preis. Politisch stellt das regelmäßig vor ein unauflösbares Dilemma.
Seit 2005 ist dies der Marsch der Bundeswehr. Er war Teil des heutigen Musikprogramms. Nach der Rede von Wolfgang Schäuble kam es dann zum eigentlichen Gelöbnis.
Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland, treu zu dienen, und das Recht, die Freiheit des deutschen Volkes, tapfer zu verteidigen. So wahr mir Gott helfe.
Wenn es nach der Bundesregierung geht, dann wird es jetzt häufiger öffentliche Gelöbnisse geben. Die Linkspartei kritisiert diese Entwicklung heftig. Alexander Neu ist sicherheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion, neu zum Deutschlandfunk.
Es geht um eine Bundeswehr, die jenseits ihrer Grenzen politische Ziele, politisch-ökonomische Ziele verteidigen soll bzw. sichern soll. Und das ist auch der Punkt, weshalb wir diese Art der Bundeswehr ablehnen und dementsprechend auch die Versuche der Bundeswehr in der Gesellschaft so weit zu verankern, dass die Menschen glauben, dass es keine Alternative zu einer Militär abgestützten Außensicherheitspolitik gibt.
Gelegenheit für erneuten Protest gibt es schon am kommenden Montag. Im Münchner Hofgarten findet erstmals seit 10 Jahren wieder ein öffentliches Gelöbnis in der bayerischen Hauptstadt statt.
Öffentliches Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäude, beobachtet von Klaus Remme. Die Türkei schafft derzeit Fakten. Wieder einmal. Ausländische IS-Kämpfer und deren Familien werden abgeschoben bzw. sollen abgeschoben werden. Das heißt auch, dass Deutschland sich darauf vorbereiten muss, wie es mit zurückgebrachten Staatsbürgern mit möglicher Terrorvergangenheit umgehen soll. Eine Diskussion, die wir hier ja bereits zu Beginn des Jahres geführt haben. Insofern kommt das alles nicht überraschend. Panayotis Gavrilis berichtet.
Während Bundesinnenminister Horst Seehofer versichert, jeder Einzelfall werde von den Behörden sorgfältig geprüft, droht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, mehr mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat nach Europa zu schicken. Die EU sollte ihre Haltung gegenüber einem Land überdenken, das die Kontrolle über zahlreiche IS-Mitglieder in der Türkei und Syrien habe, so Erdogan. Auslöser seiner Äußerungen, mögliche EU-Sanktionen wegen der türkischen Erdgasbohrungen vor Zypern. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hält die Aussagen Erdogans für eine Erpressung. Seinen Parteikollegen Armin Schuster überraschen diese Töne aus Ankara indes kaum.
Tatsächlich sind wir natürlich auf so etwas vorbereitet, weil es war klar, dass Deutsche irgendwann die Rückkehr begehren und die können wir rechtlich nicht verweigern. Das müssen wir tun. Wir schieben ja auch gefährliche Ausländer ab und zwar sehr oft.
So der CDU-Innenpolitiker heute im ARD-Fernsehen. Insgesamt sollen diese Woche 10 Personen aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben werden. Bei einem Mann ist mittlerweile klar, dass er keinen Bezug zur Terrormiliz IS hat. Auch bei anderen Fällen, so Schuster, gäbe es einen solchen Bezug nicht oder dieser sei nicht eindeutig geklärt.
Wir werden am Donnerstag vermutlich eine Familie haben, 2 Erwachsene, 5 Kinder, 3 davon sind auch schon erwachsen. Da haben wir jetzt die ersten Informationen, dass da kein Bezug zu Syrien vorliegt. Die kommen aus einem türkischen Abschiebegefängnis, vermutlich also nicht in einem IS-Kampfgebiet gewesen. Und am Freitag kommen 2 Frauen, 2 Deutsche, alles Deutsche. Und da ist es eher unsicher. Die sind aber bei der Bundesanwaltschaft bekannt.
Die beiden letztgenannten Frauen sollen sich laut Behörden zumindest in Syrien aufgehalten haben, unter anderem in einem kurdischen Camp in Gefangenschaft. Nach der Ankunft dieser Person in Deutschland blieben laut Schuster noch 10 bis 12 weitere Deutsche in türkischen Abschiebegefängnissen. In Syrien, Irak und in der Türkei sollen sich laut Innenministerium 95 Deutsche mit IS-Bezug befinden, plus möglicherweise Kinder. Die meisten Personen seien in Syrien. Die Schwierigkeit besteht darin, ihnen nachzuweisen, dass sie auch tatsächlich für die IS-Terrormiliz gekämpft haben, so Armin Schuster.
Auf dem Schirm sind die. Die schwierige Frage ist, wenn sie zurückkommen, wie schaffen wir es, geklärt zu haben, in jedem Einzelfall ist er Deutscher, nur dann holen wir ihn uns, wenn er will. Und wie kriegen wir ihn in Haft oder wie müssen wir ihn überwachen? Und vor allem bei den Frauen und Kindern, wie deradikalisieren wir? Da geben wir viel Geld aus.
Die linken Politikerin Sevim Dardelen kritisierte im SWR die Bundesregierung, sie hätte es versäumt, Voraussetzungen für eine effiziente Strafverfolgung zu schaffen.
Und das würde bedeuten, dass man noch nicht einmal dazu in der Lage wäre, wenn diese IS-Rückkehrer nach Deutschland kommen, dass man sie direkt in Haft bringt, weil man überhaupt nichts in der Hand gegen sie hat.
Die Zahl derjenigen, die sich in Nordsyrien in sogenannten Haftlagern aufhielten, hält der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Thome für überschaubar. Man könne sich um diese kümmern, sagte er heute Morgen im Deutschlandfunk.
Die Institution sagt ja auch, besser sollen die draußen bleiben. Aber auch dann, wenn die Tathinweise nicht ausreichen für eine Verurteilung, ist es besser, man weiß, wo sie sind und kann sie hier beobachten, als dass sie irgendwie unbemerkt wieder zu uns zurückkehren. Es rächt sich ein bisschen jetzt, dass die Bundesregierung kein Konzept entwickelt hat und das Thema vor sich hergeschoben und den Kopf in den Sand gesteckt hat.
Im Falle der Türkei kann sich Thome vorstellen, dass bereits verurteilte Straftäter ihre Strafe auch in Deutschland weiter verbüßen. Derweil teilte die Bundesregierung in einer schriftlichen Antwort dem FDP-Politiker mit, es gehe eine abstrakte Gefährdung von deutschen IS-Kämpfern bzw. potenziellen Rückkehrern aus. Der Bundesregierung liegen aktuell gleichwohl keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen durch Rückkehrer vor, heißt es wörtlich in der Antwort.
Der Kompromiss über die Grundrente war für die Beteiligten der schwarz-roten Koalition ein Kraftakt. Und auch wenn die Kernpunkte jetzt stehen, über die Details gibt es weiterhin Beratungsbedarf. Insbesondere in der CDU grummelt es noch deutlich, zu hören heute Morgen etwa hier im Deutschlandfunk im Interview mit dem Chef der Jungen Union. Ein Thema, das sicherlich auch auf dem Parteitag der CDU diskutiert werden wird. Heute hat die Bundeskanzlerin den Kompromiss deutlich verteidigt, Frank Kapellan berichtet.
Es geht um die Koalition, es geht um ihre Kanzlerschaft. Angela Merkel weiß, wie umstritten der Grundrentenkompromiss unter den Unionsabgeordneten ist. Überzeugungsarbeit ist vonnöten. Nein, hier hat keiner den anderen erpresst, kontert Merkel die Kritik aus Teilen des Wirtschaftsflügels. Über 3 Legislaturperioden hinweg habe sich auch ihre CDU für eine solche Grundrente stark gemacht. Das lasse sich jetzt nicht weiter aufschieben, betont die frühere Parteivorsitzende. Da machen sie sich irgendwann doch lächerlich.
Die Tatsache, dass wir heute so viele Arbeitskräfte haben und eine so hohe Beschäftigungsrate, hat auch damit zu tun, dass wir jahrelang einen Niedriglohnbereich hatten. Und das alles hat in die Rentenbiografien natürlich eingezahlt und auch davor gab es einen Niedriglohnbereich. Ich stehe dazu. Aber wenn Sie dann das Ergebnis haben, dass Menschen 35 Jahre gearbeitet haben und stehen genauso da wie der keine Stunde gearbeitet haben und haben das Existenzminimum, dann haben Sie ein Gerechtigkeitsproblem und darauf müssen wir eine Antwort geben.
Aber doch nicht so, entgegnet Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstandsunion. Der Verzicht auf die Vermögensprüfung ist ein Dammbruch mit ungeahnten Auswirkungen auf andere Transfersysteme, betont der Merkel-Kritiker. Die von den Koalitionsspitzen vereinbarte Einkommensprüfung reicht seiner Ansicht nach nicht aus. In Teilen der CDU-CSU rumort es. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus muss für eine Mehrheit trommeln. Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, der unlängst CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in Frage gestellt hatte, widersetzte sich im Parteivorstand dem Rentenbeschluss und schloss sich damit der Haltung Linnemanns an.
Es geht insbesondere darum, dass wir sagen, das ist so nicht finanzierbar und es ist eine zusätzliche Rentenleistung, die zulasten der jungen Generation geht. Deswegen ist das aus unserer Sicht ein schlechter Kompromiss.
1,5 Milliarden Euro dürfte die Grundrente im Jahr kosten. Finanzminister Olaf Scholz setzt auf die Finanztransaktionssteuer. Die aber sei in Europa weiterhin nicht mehrheitsfähig, wird dem Vizekanzler von der SPD aus Teilen der Union vorgehalten. Scholz verbreitet dennoch Optimismus. Nicht zuletzt in eigener Sache, die Koalition stand auf der Kippe, räumt er ein. Mit dem Grundrentenkompromiss aber dürfte sie gerettet sein.
Die Regierung verlässt man ja nicht ohne Grund. Und wenn die Bilanz ordentlich ist und sogar ein so substanzielles Reformvorhaben wie dieses gut auf den Weg gebracht worden ist, dann hat das schon Bedeutung.
Scholz sieht sich gestärkt, auch im Rennen um den Parteivorsitz. Die meisten SPD-Abgeordneten können mit der Grundrentenvereinbarung leben. Karl Lauterbach gehört zu den wenigen, die sich in die Lobeshymnen der Parteispitze nicht einreihen wollen. Selbst Norbert Walter-Borjans, Scholz-Konkurrent und GroKo-Kritiker, steht hinter dem Rentenbeschluss der Regierung.
Es gibt diejenigen, die sagen, man muss immer mehr erreichen. Aber das, was jetzt erreicht ist, ist als Kompromiss in einer solchen Koalition, glaube ich, zu übertreffen.
Die SPD sollte jetzt endlich ihr Jammerlappen-Image ablegen, meint CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Nach der Einigung über die Grundrente sollten die Sozialdemokraten selbstbewusst in ihren Parteitag Anfang Dezember gehen. Ende November allerdings muss zunächst die Schwesterpartei CDU auf ihrem Parteitag beweisen, dass sie hinter der Grundrente steht.
Die Diskussion über die Grundrente geht weiter, Frank Kapellan berichtete. Bei der Lufthansa kommt es vorerst nicht zu weiteren Streiks des Kabinenpersonals. Der Versuch einer Schlichtung mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO zu beginnen war erfolgreich. Lars Hofmann mit den Einzelheiten.
Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, in eine möglicherweise monatelange Schlichtung zu gehen, um die Tarifstreitigkeiten beizulegen. Während der Schlichtung darf nicht gestreikt werden. Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens sagte, die Schlichtung sei der richtige Weg, um die Probleme zu lösen und das verloren gegangene gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen. Die Gewerkschaft betonte, die Lufthansa habe bereits einige Klagen gegen UFO und einzelne Funktionäre zurückgenommen. UFO-Sprecher Nikolai Baublis sagte, es sei ein erster Schritt gemacht. In der vergangenen Woche hatten die Flugbegleiter 48 Stunden lang gestreikt. Die Lufthansa hatte sich monatelang geweigert, UFO als Verhandlungspartner anzuerkennen.
In Spanien haben die Sozialisten von Ministerpräsident Sanchez und die Linkspartei Podemos überraschend schnell eine Einigung gefunden, um gemeinsam eine neue Regierung zu bilden. Die Details müssen sie allerdings noch ausarbeiten. Oliver Neuroth berichtet.
Es ist ein Bild, das vor 3 Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Ministerpräsident und Sozialistenchef Sanchez lächelt Podemos-Frontmann Iglesias an, beide umarmen sich. Es sind genau die Politiker, deren anvisiertes Regierungsprojekt im Sommer scheiterte. Podemos wollte eine Koalition, die Sozialisten nur eine Minderheitsregierung, die von der Linkspartei toleriert wird. Von fehlendem Vertrauen war schließlich die Rede und einer möglichen Regierung nur dann, wenn Podemos-Chef Iglesias keinen Ministerposten bekommt. Nun soll er nach Medienberichten Vize-Regierungschef werden. Eine 180-Grad-Drehung der Beteiligten. Man wolle jetzt die alten Streitereien hinter sich lassen und einen neuen Zeitabschnitt einläuten. Iglesias spricht heute von einer fortschrittlichen Regierung, die die Erfahrung der sozialistischen Partei mit dem Mut von Podemos kombiniert. Eine Regierung, die den Dialog hochhält, um den Territorialkonflikt in Spanien zu lösen und für soziale Gerechtigkeit kämpft, als Gegenpol zur extremen Rechten. Ähnlich zuversichtlich zeigt sich Ministerpräsident Sanchez. Kritik, dass dieses Bündnis instabil sein könnte, blendet der Sozialist aus. Die geplante Koalition hätte zusammen nicht die absolute Mehrheit im spanischen Parlament. Nur 155 Stimmen, nötig wären 176. Bei jedem Gesetzesvorhaben wäre diese Regierung auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Das ist ein Abkommen für die ganze Legislaturperiode. Diese Regierung basiert auf Zusammenhalt und Treue. Und wir haben das Bestreben, die besten Ressourcen für die Regierungsarbeit zu nutzen. Die konservative Volkspartei lehnt ein Bündnis zwischen Sozialisten und Podemos naturgemäß ab. Parteichef Casado sprach von einer radikalen Regierung, die genau das Gegenteil von dem sei, was Spanien aktuell brauche. Die Konservativen wollen dieser Koalition daher im Parlament keinesfalls zustimmen. Doch tatsächlich gibt es Szenarien, die eine Parlamentsmehrheit möglich machen würden. Dafür müssten vor allem die Regionalparteien aus Katalonien und dem Baskenland mitspielen. Sozialistenchef Sanchez und Podemos-Frontmann Iglesias haben diese Konstellation offenbar genauestens studiert und schon entsprechende Abkommen mit den anderen Parteien getroffen, damit diese sie unterstützen. Sie wollen jetzt offenbar schnell handeln, um sich nicht dem Vorwurf aussetzen zu müssen, wieder viel Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen, wie nach der Aprilwahl.
Oliver Neuroth berichtete aus Madrid. Sie hören die Information am Abend im Deutschlandfunk. Es ist 18.34 Uhr. Wir haben zu Beginn der Sendung ja bereits über die Raketenangriffe auf Israel berichtet. Komplett anderes Thema jetzt, aber wieder mit Israel-Bezug. Der EuGH hat entschieden, dass Produkte aus israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland gekennzeichnet werden müssen. Klaus Hempel berichtet.
Wenn Waren aus den besetzten Gebieten kommen, müssten Verbraucher dies erkennen können. Stammen sie aus einer israelischen Siedlung, die sich in einem besetzten Gebiet befindet, muss auch darauf ausdrücklich hingewiesen werden, so die Richter. Nach Ansicht der Europäischen Union verstößt Israel mit seiner Siedlungspolitik gegen das Völkerrecht. Deshalb, so der EuGH, sei es für die Verbraucher wichtig zu wissen, woher die Waren stammen. Sie müssten die Möglichkeit haben, Produkte auch nach sozialen oder ethischen Kriterien auszuwählen. Anlass für das Urteil ist ein Rechtsstreit in Frankreich. 2016 hatte die französische Regierung verfügt, dass Produkte aus den besetzten Gebieten gekennzeichnet werden müssen. Dagegen hatte unter anderem eine jüdische Organisation geklagt.
Nach nur 5 Monaten im Amt ist die proeuropäische Regierung der Ex-Sowjetrepublik Moldau zerbrochen. Die Regierungschefin verlor ein Misstrauensvotum im Parlament. Einzelheiten von Tilko Gries.
Das Misstrauensvotum hatte Sandus Koalitionspartner, die Partei der Sozialisten, beantragt. Aus deren Fraktion sowie der Opposition kamen genügend Stimmen zusammen, um der Regierung ein Ende zu bereiten. Von insgesamt 101 Abgeordneten stimmten 63 für eine Abwahl der Regierung. Die Republik Moldau mit geschätzt 3,5 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder Europas. Abwanderung ist eines ihrer größten Probleme. Mit Transnistrien ist seit den 90er Jahren ein Landesteil abtrünnig. Dort stehen noch immer russische Soldaten. Politisch schwankt das Land seit dem Ende der Sowjetunion zwischen den politischen Polen Moskau auf der einen und der Europäischen Union auf der anderen Seite. Nach einer Parlamentswahl im Februar stand zunächst nur fest, die bis dahin als hochkorrupt geltende Regierung der Demokratischen Partei war abgewählt. Doch um eine neue Regierung zu bilden, waren 2 Lager aufeinander angewiesen, die nur wenige Gemeinsamkeiten besitzen. Das als proeuropäisch, liberal und im Kampf gegen Korruption recht kompetent beschriebene Bündnis AKUM schloss sich mit den Sozialisten zusammen, die sehr deutlich Moskau zuneigen. Die Koalitionsverhandlungen erwiesen sich als sehr kompliziert. Erst im Juni stand dann das Bündnis. Ministerpräsidentin Mayus Sandu, Co-Chefin des liberalen Blocks AKUM und Ministerpräsidentin, beanspruchte nun, über den Posten des Generalstaatsanwalts zu entscheiden, ein wichtiger Posten im Antikorruptionskampf. Die Sozialisten waren dagegen, an dieser Frage scheiterte das Bündnis. Die politische Zukunft Moldaus steht damit wieder in Frage. Laut Verfassung muss eine neue Regierung innerhalb von 3 Monaten gebildet werden, andernfalls wird das Parlament aufgelöst und neu gewählt.
Tilko Gries berichtete. Wenn die Weltbevölkerung weiter so wächst, wie sie das derzeit tut, dann droht uns in einigen Jahren eine komplette Überbevölkerung auf der Welt. Wie kann man das aber verhindern, vor allem ohne dabei in die Rechte, die Lebensplanung von Menschen einzugreifen, diese zu beschneiden? Darüber diskutiert in Nairobi eine Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung. Bis Donnerstag werden verschiedene Themen und Lösungsansätze in den Blick genommen. Antje Diekans berichtet vom ersten Konferenztag.
Die 25 steht groß im Logo der UN-Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Denn vor 25 Jahren hatten sich Vertreter von damals fast 180 Staaten in Kairo auf ein Aktionsprogramm geeinigt, mit dem das rasante Wachstum der Weltbevölkerung gestoppt werden sollte. An dieses Programm soll jetzt angeknüpft werden. Bei dem 3-tägigen Treffen in Kenias Hauptstadt wird Deutschland von der parlamentarischen Staatssekretärin im Entwicklungsministerium Maria Flachsbart vertreten.
Das Herausragende dieser Konferenz vor 25 Jahren war eben, dass man sich nicht mehr allgemein um Bevölkerungsentwicklung gekümmert hat, darüber diskutiert hat und gesagt hat, welche Zahlen denn erreicht werden sollten, sondern dass man sexuelle Rechte einem jeden Menschen zugesprochen hat und insbesondere eben auch Mädchen und Frauen.
Die Probleme junger Frauen sind heute weltweit gar nicht viel anders als damals. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent werden noch immer viele Mädchen zu früh verheiratet. Mit 12 oder 13 Jahren werden sie in Ehen mit sehr viel älteren Männern gezwungen. Andere prostituieren sich. Frühschwangerschaften seien auch ein Armutsthema, sagt Renate Bär von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.
Wir haben sogar Fälle in unserer Arbeit, die teilweise Geschlechtsverkehr haben, die Sex haben mit Männern, damit sie sich am Ende die Binden für die Menstruation kaufen können. Und das finde ich, ist unglaublich.
Auf der Konferenz geht es darum auch um Finanzen. Welche Staaten sind bereit, in Aufklärung und Unterstützung junger Frauen zu investieren? Weil das Treffen keine offizielle UN-Konferenz ist, wird die Schlusserklärung für die Staaten aber nicht bindend sein. Die deutsche Delegationsleiterin Maria Flachsbarth wünscht sich vor allem Beschlüsse, die den afrikanischen Kontinent im Fokus haben.
Afrika steht vor einer Entwicklung von 1,2 Milliarden Menschen heute auf 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Das sagen uns die Vereinten Nationen. Für all diese Menschen, gerade auch für die jungen Menschen, muss es genügend Ernährung geben, es muss Gesundheitsversorgung geben und es muss vor allen Dingen Jobs geben.
Auch da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. In ganz Afrika sucht jeder zweite junge Mensch vergeblich einen Job.
Von der Bevölkerungskonferenz in Nairobi berichtete Antje Diekanz. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk am 12. November 2019. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Interesse. Einen schönen Abend noch.